Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um Frauen, die sich wehren gegen Männer, gegen die katholische Kirche und vor allem gegen Willkür. Es geht um Menschenrechte, es geht aber auch ganz stark um Menschenwürde, denn wir sprechen heute über die Nonnen von Goldenstein. Und vielleicht klingelt da was bei der einen oder bei dem anderen. Ihr habt vielleicht die Geschichte schon gehört, aber hinter diesem Titel oder dieser Headline steckt noch eine ganze Menge mehr und genau das wollen wir heute erzählen. Und ich könnte es nicht erzählen, wenn ich nicht jene Frau bei mir hätte, die ganze Geschichte quasi ins Laufen gebracht hat, weil sie zugehört hat und weil sie daran geglaubt hat, dass das die Wahrheit ist und sich auf die Suche nach noch mehr Wahrheit begeben hat. Sie ist vielfach preisgekrönte Journalistin, sie ist Teil des Podcasts, des Investigativ-Podcasts Die Dunkelkammer. Dort wurde auch die erste Geschichte veröffentlicht und jetzt hat sie auch noch ein Buch geschrieben. Ich werde gar nicht fertig mit der Vorstellungsrunde. Herzlich willkommen, Edith Meinhardt.
Danke, hallo.
Liebe Edith, du hast dir das Leben und vor allem den Umgang mit diesen drei Augustiner-Chorfrauen, so heißen sie ja da, in Salzburg genau angesehen und jetzt eben auch ein Buch veröffentlicht. Es heißt »Nicht mit uns, die unglaublichen Geschichten der Nonnen von Goldenstein« und ist im Verlag, den ihr jetzt dann nebenbei auch noch gegründet habt, er heißt Edition Lauter, erschienen. Bevor wir zu den Verästelungen dieser unglaublichen Geschichte kommen, lass uns mal zum Start den Kern betrachten. Es geht um drei Nonnen, die Schwestern Rita, Bernadette und Regina. Und diese Frauen kämpfen und kämpften eigentlich für ihre Selbstbestimmung. Du beschreibst das im Buch als David gegen Goliath. Sag uns mal, was ist denn das Zentrum dieser Geschichte?
Also es geht, wie du gesagt hast, um drei Nonnen, die letzten ihres Ordens, die ein viertes Gelübde haben, nämlich die Mädchenerziehung und in einem Kloster südlich von Salzburg eine Schule geführt haben. Das ist vielleicht deshalb wichtig, weil Nonnen ja normalerweise sehr abgeschottet von der Wirklichkeit leben. Aber nachdem das Lehrerinnen waren, haben die immer Kontakt mit jungen Menschen und deshalb auch mit dem, was sich in der Welt abspielt, gehabt. Und diese drei Nonnen, die letzten ihrer Art, wie ich schon gesagt habe, hatten schon lange keinen Nachwuchs mehr. Und Rom hat ein Dekret verfügt, das, glaube ich, jetzt so 8 Jahre alt ist, das nur für Frauenorden gilt. Wenn Konvente unter 5 Personen fallen, dann müssen sie von außen einen Ordensoberen erhalten. Und das ist diesen Frauen passiert. Sie mussten das Kloster an die Erzdiözese und an das Stift Reichersberg übergeben, auf Druck von Rom, und haben dann eine Zusage bekommen im Gegenzug, dass sie im Kloster bleiben können. Und diese Zusage, der sie wirklich ganz arglos vertraut haben, man muss sich vorstellen, das ist ja wie ein Familienmitglied, ein Mitbruder eines anderen Ordens, hat sich als haltlos erwiesen, juristisch. Sie sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie das juristisch in Frage stellen. Sie haben zugestimmt und sie haben sich dann tatsächlich gegen ihren Willen im Altersheim wiedergefunden. Wir kommen vielleicht darauf noch zu sprechen, wie das vonstatten gegangen ist. Und sie haben sehr lange gebraucht zu verstehen, dass sie eigentlich hintergangen wurden. Wirklich viele Monate sind dann ausgebüxt und in ihr altes Kloster zurückgegangen. Das ist der Kern. Also um das rundherum dreht sich alles.
Aber vielleicht bleiben wir gleich einmal dabei. Natürlich, diese Geschichte ist mittlerweile um die ganze Welt gegangen. Dennoch, als du von dieser Geschichte erfahren hast und du hast die erste Podcast-Folge, glaube ich, am 7. August 2025 veröffentlicht, da war eigentlich die erzählte Geschichte rund um dieses Alters Auskommen dieser drei Nonnen eine ganz andere, dass man sich nämlich im besten Einvernehmen mit Fotos geeinigt hat drauf, dass man total nett ist zu diesen Nonnen und sie in der Seniorenresidenz, was natürlich ein netterer Begriff ist als Altersheim, dorthin geleitet haben, weil die ja sonst auch komplett unfähig wären, sich selbst zu versorgen. Du bist dann dorthin gefahren und hast mal mit den Nonnen gesprochen. Aber warum hast du mit den Nonnen gesprochen? Was hat dich denn, also was war denn ausschlaggebend, dass du überhaupt dorthin gefahren bist?
Ausschlaggebend war ein Mail einer ehemaligen Schülerin von Goldenstein, die mit ihren Lehrerinnen Kontakt gehalten hat über die Jahrzehnte, sie dann im Altersheim in der Seniorenresidenz vorgefunden hat und gemerkt hat, dass die kreuzunglücklich sind. Und die Geschichte, die nach außen erzählt worden ist, einfach nicht stimmt. Und zwar haben alle drei voneinander unabhängig und immer wieder klar und deutlich gesagt, wir wollen hier nicht sein. Wir wurden eigentlich hinterlistig da abgestellt, abgeliefert, herverfrachtet. So haben die Nonnen das selbst ausgedrückt. Und sie hat dann versucht, die Zeitung, das waren die Salzburger Nachrichten, dazu zu bringen, mit den Nonnen zu reden, dass nämlich die Salzburger Nachrichten deshalb, weil die die Version der Erzdiözese und des Stiftes veröffentlicht haben. Nämlich, so wie du gesagt hast, dass alles in Ordnung ist. Und es klingt ja auch schlüssig, wenn man das erste Mal hört. Drei alte Frauen in einem riesigen Schloss und die sagen vielleicht von sich aus, wir können das nicht mehr bewältigen und es passiert alles im besten Einvernehmen. Das klingt wie eine vernünftige Lösung. Mhm. Nur hat in dem Fall das Momentum der Freiheit gefehlt. Die Frauen wurden tatsächlich nicht gefragt. Und das hat die Schülerin dazu bewogen, die Journalistin, die damals die Geschichte geschrieben hat, dazu zu bewegen, mit den Nonnen zu reden. Und die hat das nicht gemacht. Und irgendwann haben die das Gefühl gehabt, sie rennen in Salzburg gegen Wände. Deshalb haben sie das Mail an die Dunkelkammer geschrieben. Und ich habe mich dann in den Zug gesetzt und mit den Frauen geredet. Und wenn man Kontakt mit den drei Frauen hat, dann weiß man sofort, die lügen nicht. Die sind unfähig zu lügen.
Du hast gesagt, sie wurden dorthin verfrachtet, so haben die das auch selber so beschrieben und so empfunden. Aber tatsächlich wurden sie auch über den Tisch gezogen, weil es gab sozusagen einen Notariatsakt, wo zuerst drinnen stand, ihr könnt in dem Kloster bleiben mit all diesen Räumen, und ein bisschen später aber ein Passus eingebaut wurde, wonach das sich sozusagen das erste Versprechen einfach aufhebt. Dieses über den Tisch ziehen, das sage ich jetzt ein bisschen so flapsig. Hast du denn rausgefunden, ob das wirklich eine Bösartigkeit war, des Oberen, des Propstes, auf den wir noch zu sprechen kommen? Oder warum macht man sowas? Warum schreibt man einen Vertrag zuerst, hey, du kannst in dem Haus bleiben, um dann reinzuschreiben, aber eigentlich doch nicht und das doch nicht gilt?
Ich habe unter anderem deshalb ein Buch geschrieben, weil ich finde, dass die Ereignisse, die Fakten für sich sprechen. Wenn man jemandem ein Versprechen gibt, dann geht man ja davon aus, dass der das auch einhalten will unter Leuten auf Augenhöhe, die respektvoll und auf Augenhöhe miteinander umgehen. Was genau die Motive sind, das kann ich nicht sagen, aber ich kann nur sagen, weil ich das versucht habe nachzuzeichnen, wie das gelaufen ist. Und ich finde, das spricht für sich. Also, dass die Nonnen einen apostolischen Kommissar von Rom als ihren gesetzlichen Vertreter zur Seite hatten, der laut ihrer Aussage ihnen nicht erklärt hat, wozu genau sie zustimmen, sondern ihnen suggeriert hat, dass das außer Diskussion ist, dass sie den Lebensabend im Kloster verbringen. Sie müssen sich da keinen Kopf machen. Jeder Anwalt, der das vorab geprüft hätte, hätte sofort gesagt, das ist rechtlich wertlos. Das ist ein, können wir machen, wenn es uns in den Kram passt, aber es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, dass sie im Kloster bleiben können. Also der Anwalt, der dann pro bono angefangen hat, für sie zu arbeiten, hat gesagt, er hätte nach 5 Minuten, wenn er das Papier vorher gesehen hat, den Propst gefragt, welche Zusicherung geben sie.
Ein zweiter Aspekt, der ja auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass diese drei Frauen einfach so gutgläubig, jetzt fast im doppelten Wortsinn, waren, die hatten unterschiedliche kleinere bis größere Vermögenswerte, einmal wegen einer Erbschaft noch von den Eltern. Dann haben sie, du hast schon gesagt, die waren eben berufstätig als Lehrerinnen, als Direktorin eine auch und haben da Geld auch angesammelt, unter anderem auch für den eigenen Lebensabend. Und dieses Geld war dann plötzlich nicht mehr zugänglich.
In dem erwähnten Übergangsvertrag, über den wir gerade geredet haben, steht sogar der Satz drinnen, für das Alter ist vorgesorgt. Da kann nur dieses Geld gemeint sein. Es geht um ein Bankkonto bei der Spengler Bank und um ein Sparbuch bei der Hypo Salzburg. Auf dem Spengler Bankkonto waren zuletzt laut Aussage der Nonnen 95.000 Euro. Das waren vor allem die Gehälter der beiden Lehrerinnen bzw. dann die Pensionen. Und auf dem Sparbuch waren über 400.000 Euro. Und zu beiden Guthaben hatten sie spätestens ab dem August 2024 keinen Zugang mehr, was erst aufgeflogen ist, als Schwester Bernadette 150 Euro für einen Stoff für eine Ordenstracht beheben wollte und dieser Versuch fehlgeschlagen ist. Der Propst sagt und bezieht sich da auf kanonisches Recht, seit der Übergabe des Klosters an das Stift Reichersberg hat er die Verfügungsgewalt darüber. Die Nonnen sagen, sie haben ein gemildertes Armutsgelübde. Erst mit ihrem Tod geht das dann an Stift Reichersberg in dem Fall oder an das Kloster, das halt für sie zuständig ist. Sie haben nur nicht individuell eine Verfügung über ihr Vermögen, sondern sie müssen das abstimmen kollektiv.
Aber nichtsdestotrotz hatten sie mehr oder weniger auch von einem Tag auf den anderen eigentlich keinen Zugriff mehr. Und die, da ging es ja nicht, so wie du gerade gesagt hast, ging es ja nicht um Riesensummen, die man für irgendwas ausgibt, weil man gerade im Luxus schwelgen will, obwohl man in einem Armutsgelübde lebt, sondern eben um Stoff für eine neue Tracht zu kaufen. Also das muss man, glaube ich, auch ein bisschen in Relation sehen, was das für ein Geld war. Und was die Nonnen bereit waren, damit zu tun, da wurden auch ja Spenden getätigt und also und alles andere waren ja Kleinigkeiten und dennoch war es einfach der Hahn zugedreht.
Ja, vielleicht habe ich das zu wenig deutlich gesagt. Sie waren komplett mittellos. Sie saßen im Altersheim, sie hatten keinen Zugang mehr zu ihren persönlichen Habseligkeiten, weil ihre alten Gemächer sofort verschlossen worden sind und sie hatten keinen Euro zur Verfügung. Monatelang, erst im April 2024, hat der Propst dann einen Mitarbeiter oder einen jungen Mann, der ein Vertrauter von ihm ist, geschickt und hat den an die Schwestern Taschengeld verteilen lassen. Das war am Anfang 150 Euro für alle drei, später waren es dann 250 Euro für alle drei. Das reicht nicht einmal für ein Taxi nach Salzburg. Sie haben sich wirklich von Spenden kleine Kleinigkeiten, was man so fürs Leben braucht, bezahlt. Sie haben sogar für die Wäsche im Altersheim bezahlen müssen, also fürs Wäschewaschen. Und selbst dafür hätten sie das Geld nicht gehabt. Also sie waren wirklich komplett blank.
Kommen wir doch zu dem Propst. Er heißt Markus Krasl, ist eigentlich ein Niederösterreicher, war den drei Schwestern auch bekannt. Sie haben ihn ja sogar selbst als diesen Verwalter, wenn man so möchte, auch auserkoren. Und man kann schon sagen, dass der ist schon zuständig dafür, dass es diesen Vertrag in dieser Form gegeben hat. Und er war auch zuständig dafür, dass die eben in diese Seniorenresidenz dann gekommen sind. Hattest du jemals Kontakt mit ihm oder hat er jemals auf deine Anfragen geantwortet? Was wissen wir denn über den Herrn Krasl?
Also die ersten Anfragen wurden teilweise gar nicht beantwortet. Die weiteren dann eher mit Verweis auf das kanonische Recht und sehr unspezifisch. Also alle Versuche, ich habe ihm sehr viele Fragen geschickt und auch sehr konkret, dazu eine Erklärung beizutragen, sind ins Leere gelaufen. Er hat sich dann einen PR-Manager genommen, der zumindest sehr schnell geantwortet hat, immer aber auch meistens mit Verweis auf das Dikasterium in Rom, auf kanonische Regeln oder darauf, dass der Propst vor allem das Wohl der Nonnen im Auge hat, also so Beteuerungen, die aber nicht auf Fragen eingehen. Der Propst hat jetzt erst kürzlich relativ ausführlich mit den Salzburger Nachrichten gesprochen. Das ist aber auch das einzige Medium, mit dem er ausführlich spricht. Also was man über ihn weiß, kann man durch Recherche und Zuhilfenahme von öffentlich zugänglichen Quellen herausfinden. Und das sind gar nicht wenige. Er ist ein Jäger. Er ist eigentlich jemand, der die Öffentlichkeit früher nicht gescheut hat, der immer wieder auch in ORF-Sendungen aufgetreten ist oder bei gesellschaftlichen Events vorkommt. Also man kann einiges über ihn herausfinden.
Mhm. Aber das heißt, auf deine Fragen hat er jetzt nicht so konkret geantwortet oder eben nur dann über sein Sprachrohr. Und was ich mich halt da grundsätzlich frage ist, wir sind ja in einem Rechtsstaat. Also die Kirche kann ja nicht ganz eigene Regeln festschreiben und die exekutieren, nur weil sie das jetzt gerade wollen, oder? Fragezeichen. Wie sehr ist denn da eine Trennung zwischen Kirche und Staat und zwischen den eigenen Regelwerken? Was hast du darüber herausgefunden?
Ja, das war für mich auch ein Prozess, weil das Kirchenrecht war für mich auch ein Buch mit 7 Siegeln. Und ich hatte am Anfang auch den Eindruck, das dient ein bisschen dazu, den Journalisten zu signalisieren, gehen Sie weiter, das verstehen Sie nicht, da ist nichts zu sehen, das ist nur kirchenintern. Aber wenn dann die Vorfälle so in der Qualität sind, wie das zum Beispiel diese verschwundene Barschaft, 50.000 Euro, die im Kleiderkasten von der Schwester Rita waren und dann nicht mehr da waren, auch betrifft, dann fragt man sich schon als Bürgerin eines Rechtsstaats, wie das sein kann. Deshalb habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und es war sehr schwer, einen Kirchenrechtler zu finden, der bereit ist, öffentlich Stellung zu nehmen, weil die meisten für Diözesen oder für Orden arbeiten und befangen sind. Ich habe dann zum Glück einen gefunden, der noch dazu einen Doktor in Theologie und in Kirchenrecht hat und der hat mir das so erklärt, dass es einerseits natürlich die Gültigkeit des Kirchenrechts im innerkirchlichen Konflikt gibt, aber das Kirchenrecht nie höher steht als das staatliche Recht. In Österreich gibt es aber offenbar auch ein kleines kulturelles Problem, weil da die Sphären noch verwobener sind. Nicht unbedingt rechtlich, aber eben kulturell. Ich habe mir das nicht anders erklären können, dass der Propst zum Beispiel Sozialhilfe beantragen kann und auf einem Amt nicht nachgefragt wird, ob er dafür überhaupt eine Vollmacht hat oder eine gesetzliche Erwachsenenvertretung. Der Kirchenrechtler, der aus Deutschland ist, der Dr. Wolfgang Rothe, sagt, in Deutschland wäre das unmöglich, da würde man sofort genauer nachfragen. Ich nehme das jetzt einmal nur so zur Kenntnis. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Kirchenrecht die Menschenrechte nicht aushebeln kann. Interessanterweise hat der Vatikan als einer von 8 Staaten bis heute die UN-Menschenrechtsdeklaration nicht unterzeichnet. Natürlich sind die Nonnen aber auch gleichzeitig Bürgerinnen der Republik Österreich. Und da gibt es also die Europäische Menschenrechtscharta und die UN-Menschenrechtsdeklaration. Wie gesagt, das kann man nicht aushebeln durch Kirchenrecht.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe oder dir richtig zugehört habe, dann ist es auch speziell in Österreich noch so ein bisschen, da hat ein Amt in der Kirche auch noch eine Strahlkraft, die gar nicht so festgeschrieben sein muss und dennoch, so wie das mit der Sozialhilfe, also gar nicht so stark hinterfragt wird, was natürlich trotzdem wieder so ein bisschen so ein eigenes Rechtsverständnis zumindest nicht in Frage stellt, sagen wir mal so.
Ich finde es ja auch bemerkenswert, dass eine Geschäftsführerin einer Seniorenresidenz 3 erwachsenen Frauen, die laut und deutlich sagen, ich will hier nicht sein, 3 Zimmer zuweist. Es ist verboten, Menschen gegen ihren Willen in ein Altersheim zu bringen. Es gibt ganz eng gefasste Ausnahmen. Ich glaube, mit forensischer, also wenn es irgendwie um forensische, im Rahmen eines Maßnahmenvollzugs, die sind so eng, dass man sagen kann, es ist so gut wie komplett verboten. Man kann Menschen in die Psychiatrie bringen, wenn sie eigen- oder fremdgefährdend sind.
Da braucht es trotzdem auch Voraussetzungen.
Genau. Mhm. Genau. Also so wie das gelaufen ist, ist es schlicht verboten. Aber in den Köpfen vieler Menschen ist das noch nicht angekommen.
Mhm. Aber was die drei gemacht haben, war ja, sich auf dem Weg in die Selbstermächtigung auch wirklich mit Hand und Fuß und Rollator zu begeben, weil sie haben sich das Kloster zurückerobert. Sie haben das besetzt, mehr oder weniger widerrechtlich. Und du hast sie erlebt, wie sie im Altersheim waren, und du hast sie erlebt, auch ganz direkt, als sie wieder in ihren angestammten Räumen waren. Wir reden dann noch ganz kurz, wie ging das überhaupt, diese Hausbesetzung oder Klosterbesetzung. Aber wie haben sich denn diese Frauen verändert?
Also im Altersheim habe ich drei Frauen kennengelernt, die sehr eingeschüchtert gewirkt haben, irgendwie traurig, sehr arglos und sehr auf Gott bezogen. Das macht sie ja auch so stark. Das hat mich immer beeindruckt. Man kann sie auch nicht korrumpieren, weil ihr Maßstab ist ja dann immer Jesus. Aber auch sehr verletzt. Und speziell die Schwester Regina ist im Bett gelegen, und da, ich kannte sie ja vorher nicht, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie nicht mehr sehr viel Lebenswillen hat. Also die Christina Wirtenberger, die sie als Direktorin damals noch erlebt hat in der Schulzeit oder als Lehrerin, hat mir gesagt, was für eine Erscheinung sie früher war. Ich konnte das nicht in Verbindung bringen mit der Frau, die ich erlebt habe. Und wie sie dann zurückgekommen sind ins Kloster, da hat die Schwester Regina, die kaum mehr aus dem Bett gekommen ist, den Rollator weggegeben. Die geht nur mehr mit Stock herum. Sie sind betagte Frauen, natürlich. Aber ich würde sagen, in ihrem Rahmen sind sie komplett aufgeblüht. Also ich kann nur sagen, die haben so viel mehr Energie und so viel mehr Fokus auch und Witz und auch Körperspannung, wenn sie herumgehen. Und das ist einfach unglaublich. Also sie sind, ich glaube, in der Geriatrie würde man sagen, sie sind richtig mobilisiert wieder.
Mobilisiert. Ich finde es auch interessant, was du gesagt hast, dass sie Jesus quasi als ihren Polarstern haben. Also die haben jetzt nicht abgeschworen, sondern die sind ja mit Leib und Seele diesem Glauben auch verschworen und zugetan. Aber ich glaube, sie sind ein bisschen weniger zugetan einzelnen Personen, die natürlich in diesem kirchlichen System arbeiten. Das, glaube ich, liegt auf der Hand, oder?
Sie machen da einen großen Unterschied. Mhm. Ich kann das erklären am Gehorsamsgelübde, das ja für die Nonnen vor allem auch ein spirituelles Gelübde ist. Es kommt von Hören auf das, was Gott will. Das kann man wunderbar missbrauchen, wenn jemand nur auf Unterwerfung aus wäre oder auf eine Machtdemonstration, dann eignet sich das sehr gut, immer zu sagen, ja, du musst ja gehorsam sein, ohne den spirituellen Kern mitzudenken. Und die sind zwar arglose Frauen, aber sie haben ein ganz gutes, feines Sensorium dafür, was okay ist und was nicht. Und das können sie nicht jetzt so in vielen Worten ausdrücken. Ich habe manchmal gar nicht sofort gewusst, was sie meinen. Zum Beispiel die Schwester Bernadette hat einmal gesagt, zwischen Gehorsam und Gehorsam ist ein Unterschied. Da muss man dann erst nachrecherchieren, wie ist das in der Geschichte der Orden gemeint, was heißt das Gehorsam? Und dann, wie ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, habe ich genau verstanden, was sie mit diesem Satz sagen wollte.
Aber der trägt sie eben weiterhin und hat sie auch motiviert und sie gestärkt, eben in das Kloster wieder zurückzugehen. Und das ist dann ja auch, war natürlich auch eine mediale Geschichte, weil wir, glaube ich, als Gesellschaft schon auch gerne dorthin schauen, dass sich Menschen, die schon an den Rand gedrängt wurden, nochmal ins Zentrum des Geschehens zurückkämpfen. Und wenn das Nonnen sind, die natürlich, so fair muss ich sagen, auch mich haben fasziniert, die Bilder, das ist eben kein gewöhnliches Bild, von den Nonnen und Sister Act ist irgendwie so immer in meinem Kopf auch mitgelaufen. Aber wie haben sie es denn geschafft? Weil sie hatten ja eigentlich keinen Zugang mehr.
Sie haben es geschafft mit Hilfe eines Anwalts, der pro bono ihnen zur Seite gesprungen ist, mit Hilfe von Unterstützerinnen, die vor allem sich aus ehemaligen Schülerinnen zusammensetzen, mit Gottvertrauen. Das von ihrer Seite, sie haben gar nicht so viel gemacht, sie haben diese Hilfe dann angenommen. Sie haben immer gesagt, sie wollen nach Hause. Und wie dann irgendwann die Entscheidung gefallen ist, sie gehen nach Hause, dann haben sie gesagt, ja. Und da braucht es schon ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie einbrechen mussten in ihr altes okay. Kloster, weil es schon auch im Recht so etwas wie eine Notwehr gibt. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich in eine fremde Wohnung einbreche oder in die Wohnung, aus der ich widerrechtlich entfernt worden bin. So haben sie es gesehen. Man hat sie von da vertrieben, von ihrem Zuhause, und sie haben sich ihr Zuhause wieder zurückgeholt.
Mhm. Also in dieser Zeit, spätestens in dieser Zeit, gab es natürlich eine wirklich große mediale Welle. Und ich glaube, es gibt kein großes Medium weltweit, was diese Geschichte nicht berichtet hat. Also keine Ahnung, New York Times, The Guardian, BBC, CNN und die chinesischen kenne ich nicht so auswendig, aber die waren sicher auch dabei. Also die ganze Welt hat an diesem Empowerment-Akt natürlich auch teilgehabt. Und was gleichzeitig passiert ist, war eine Social-Media-Verbreitung. Also sozusagen, das ist ja im besten Fall, was Social Media leisten kann, ist ja Demokratisierung von Meinung und von Vielfalt. Und ihre Helfer und Helferinnen haben ein Instagram-Konto angelegt und haben sozusagen dort berichtet. Und ich habe vorhin, bevor wir aufgenommen haben, noch kurz mal nachgeschaut. Es sind jetzt fast 190.000 Follower, was in Zeiten von Algorithmen und wie schwer es aktuellerweise ist, Follower zu generieren, natürlich ein irrer Aufschlag ist. Wie sehr, jetzt bist du auch Journalistin, wie sehr hat diese Berichterstattung und dieses, das Thema geht nicht mehr weg, unter anderem durch ihren Social Media Account und durch diese Verbreitung, wie sehr hat das möglicherweise auch die andere Seite, sage ich jetzt mal, unter Druck gestellt?
Ja, ich würde sagen, dass die Öffentlichkeit für die Nonnen wie generell Öffentlichkeit für Schwächere existenziell ist in diesem Konflikt. Sie haben nur die Öffentlichkeit. Das ist ihre, unter Anführungszeichen, Waffe. Sie haben nicht die besseren Anwälte, sie haben nicht die mächtigen Netzwerke, sie haben nicht die ökonomischen Mittel, sie haben gar keine Mittel. Und in diesem Konflikt, auch jetzt was den Vatikan betrifft, sie haben nicht einmal Zugang zu ihren übergeordneten Instanzen. Das geht nämlich über die Erzbischöfe. Die erzählen in Rom ihre Sicht der Geschichte. Und die einzige Möglichkeit, die Sicht der Nonnen nach Rom zu bringen, ist Öffentlichkeit. Und jeder Versuch, diese Öffentlichkeit abzudrehen, ist ein Versuch, sie ihrer Mittel zu berauben. Also es ist ganz, ich glaube, wenn man zurückschaut in die Geschichte, ist das ganz ähnlich mit der Aufdeckung von Missbrauch in den kirchlichen Reihen gewesen. Die Kirche hat sehr lange die Täter geschützt in ihren Reihen, davonkommen lassen, die Opfer beschuldigt, eigentlich an Übergriffen selbst schuld zu sein. Erst durch Öffentlichkeit hat sich in der Aufarbeitung überhaupt etwas bewegt. Und in diesem Fall ist es genauso. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass Rom auch die Sicht der Nonnen erfährt, ob sie, wie dann das in Rom gewichtet wird, ist noch auf einem anderen Blatt. Aber dass es überhaupt einmal diese Version nach Rom schafft, ist ausschließlich der Öffentlichkeit zu verdanken. Und da gehört Social Media einfach dazu.
Ja, ich glaube, es macht schon einen Unterschied, wenn man es nicht ignorieren kann. Also, wie du richtig sagst, wie das gewichtet ist, ist noch was anderes. Aber es hat auch jetzt Rom, der Vatikan, möglicherweise der Papst selbst, irgendwas, weil es könnte ja auch ein Exempel sein. Weil wenn ich das richtig verstanden habe und dein Buch richtig interpretiert habe, dann gilt es ja für Ordensmänner. Im Alter gelten andere Regeln als für Ordensfrauen. Und wenn diese Geschichte oder diese Entscheidung, irgendjemand wird sie jetzt entscheiden müssen, wie können die jetzt weiter tun, auch mit dem, unter Anführungszeichen, formalen Segen, weil den Segen, wie wir festgestellt haben, kriegen sie ja ohnehin nicht von der Institution. Aber wie geht das aus? Und was hörst du oder was ist deine Einschätzung dazu, vielleicht auch von dem Kirchenrechtler, wie heikel ist denn dieser Fall jetzt tatsächlich?
Ich würde sagen, der ist sehr heikel und der ist auch kein Einzelfall. Es gibt andere Frauenklöster, die, ich sage es jetzt auch etwas flapsig, brutal abgewickelt wurden. Nonnen, die aus dem Orden geworfen wurden, die selbst gegangen sind, überhaupt keine Entschädigung gekriegt haben, vielleicht in ihr Elternhaus zurückgegangen sind. Also es gibt herzzerbrechende Geschichten, wo die Öffentlichkeit nie hingeschaut hat. Das ist jetzt das erste Mal, dass die Weltöffentlichkeit drauf blickt. Und wahrscheinlich ist das schon auch eine Art Lackmustest, wie Rom es mit den Ordensfrauen hält. Die Regeln für Frauenklöster sind viel, viel schärfer als für Männerklöster. Und grundsätzlich geht es auch um die Frage, wie geht die Kirche mit Besitztümern um, wenn das spirituelle Personal ausgeht. Weil die Kirche hat einfach auch ein Personalproblem. Und die Kleriker, die da jetzt die Nonnen so schlecht behandeln, die müssen sich auch fragen lassen, in welchem spirituellen Auftrag sie eigentlich agieren. Geht es da jetzt nur um den Erhalt von Besitz? Das sind ja sehr, sehr wertvolle Immobilien, zwar schwierig zu entwickeln, weil sie unter Denkmalschutz stehen, aber dieses Kloster Goldenstein im Süden von Salzburg, das ist eine, wie soll man das, also ich bin keine Immobilienmaklerin, aber das sieht man mit freiem Auge, dass das eine wahnsinnig wertvolle Liegenschaft ist. Alleinstehendes Gebäude, wunderschöner Park rundherum, 20 Minuten im Süden von Salzburg. Also das sind ganz grundsätzliche Fragen, die sich nicht nur jetzt in diesem Fall stellen. Und da wird Rom Stellung beziehen müssen. Hat in der Vergangenheit schon öfter Stellung bezogen. Das ist eigentlich immer zu Lasten der Frauen ausgegangen. Mit denen ist man nicht gut verfahren. Im Buch gibt es auch einige andere Beispiele. Und ich bin vollkommen, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das in diesem Fall ausgeht, wenn das so viel Sichtbarkeit hat. Ich kann es nicht sagen. Also ich kann diese Entscheidungsprozesse nicht nachvollziehen.
Wir befinden uns jetzt aktuellerweise, also das Buch ist Ende November erschienen und wir sind hier alle so ein bisschen auch in der Vorweihnachtszeit. Das heißt, wir steuern auf ein Ereignis hin, was sich die Feier von Christi Geburt nennt. Das ist natürlich ein christliches, aber natürlich bei uns auch ein stark katholisches Ereignis. Wir preisen die Nächstenliebe, die Güte und Solidarität mit Schwächeren. Das sind ja auch so Kernelemente, auch von der christlichen und auch von der katholischen Kirche. Was hast du auf dieser Recherche zu den Themen Nächstenliebe und Entschuldigung, Nächstenliebe und Solidarität erfahren? In welchen Schattierungen und von wem zu wem vor allem?
Also es gibt unglaubliche Hilfsbereitschaft von allen Seiten. Es kommen Menschen und putzen für die Nonnen, die fahren zum Teil aus Tirol an, Leute bringen Kuchen, basteln mit den Nonnen, schauen, dass sie eine Messe abhalten können. Also es gibt auf so vielen Ebenen Hilfsbereitschaft. Es wurde ein Treppenlift von einer Firma in Hessen in Deutschland gespendet. Jetzt kommt der zweite Teil des Treppenlifts, da müssen sie ein bisschen was dazu zahlen, aber das ist auch sehr günstig. Also Handwerker, Leute, die Essen bringen, die Gesellschaft leisten, Zuspruch spenden. Interessanterweise auch von jungen Menschen. Eine 22-jährige Frau ist einfach auf der Durchfahrt aus dem Zug gestiegen. Die hat das auf Social Media erfahren und wollte die Nonnen kennenlernen. Ich glaube, es ist auch so ein inspirierendes Beispiel an Mut und Eintreten für Würde, das viele Menschen bewegt. Ich habe aber auch sehr viel Härte und Ignoranz erlebt von den vorgesetzten Stellen, die bis heute nicht mit den Nonnen das Gespräch gesucht haben. Es gibt einen Vorschlag für einen Vertrag, der noch öffentlich wurde, bevor die Nonnen ihn überhaupt gesehen haben und der von Seiten des Propstes unterbreitet wurde, um den Konflikt beizulegen, der für die Nonnen aber nicht annehmbar ist, weil er sie wieder isoliert, sie ihres Instagram-Accounts berauben würde und so weiter, sie wieder keinen Zugang zu ihrem Vermögen hätten. Und ich habe auch Feigheit erlebt. Also der einzige Politiker, der sich auf die Seite der Nonnen gestellt hat, war der kommunistische Vizebürgermeister der Stadt Salzburg. Sonst gibt es keinen einzigen. Es gibt auch keinen kirchlichen Würdenträger, der irgendwie vermittelnd in der Öffentlichkeit etwas gesagt hätte. Also ich finde auch dieses Schweigen der Kleriker bemerkenswert in dieser Causa. Es gibt einen einzigen Kirchenrechtler, das ist der von mir schon erwähnte Rothe, der sich öffentlich für die Nonnen einsetzt. Offensichtlich ist es nicht so einfach in der Kirche, sich für die Schwächeren stark zu machen.
Ja, nicht für die Schwächeren, vor allem auch nicht für die Frauen. Das ist ja also auf vielen Ebenen immer noch sichtbar. Also der verstorbene Papst hat zwar eine Frau eigentlich in eine sehr hohe Position gehoben, aber natürlich ist, ich komme vom Land, ich weiß, dass viele Arbeit in den Kirchen immer von Frauen gemacht werden. Aber natürlich keine Rede von echter Mitbestimmung oder echter Augenhöhe. Und so, glaube ich, geht es in den Hierarchien drauf. Was ich bemerkenswert fand, du hast es schon erwähnt, es gab einen Vorschlag für eine quasi gütliche Einigung, aber nur wenn sie auf diese Öffentlichkeit verzichten. Und insofern möchte ich nochmal zu dem zurückkommen, wie wesentlich eigentlich das Dranbleiben und du bist eine Investigativjournalistin, aber du bist jetzt auch nicht, du bist weder bei einem Think Tank, der von irgendwelchen Milliardären gesponsert wird. Also man muss sich jede Geschichte auch von der Seite hart erarbeiten und das Dranbleiben kostet auch Ressourcen und muss abgewogen werden, was zahlt sich da aus. Aber am Ende hätten die Nonnen gar keine Unterstützung erfahren können. Hättest nicht, ich will dich nicht heroisieren, aber hättest du dir nicht diesen Hinweis ernst genommen und dich auf die Reise gemacht, dann wären die Nonnen, meine Prognose, vielleicht heute noch im Altersheim.
Ja, ich glaube, das ist eine Rolle, die Reporter, Reporterinnen haben, dass sie sowas wie niederschwellige Andockstellen in der Gesellschaft sind für Menschen, wo die Hürde jetzt zu groß wäre. Die gehen nicht zu einem Nachrichtenmagazin und sagen, ich will gerne eine Geschichte erzählen. Da muss man sich auch in den Zug setzen und hinfahren und zuhören. Ich hoffe, dass das noch genug Reporterinnen machen.
Das hoffe ich auch. Na, was denkst du denn, wie wird die Causa ausgehen? Also es gibt eben jetzt keine Einigung einmal fürs Erste. Es gibt noch sehr viel Unterstützung von eben Bekannten, Freundinnen und Freunden. Es gibt diesen sehr stark wachsenden Instagram-Account. Es gibt das Buch, das kann man vielleicht auch dazu sagen. Und große Weihnachtsempfehlung an euch alle. Ihr kauft euch das bitte schön, nicht weil es eine spannende Geschichte ist, nicht nur. Aber es wird auch 1 Euro vom Erlös geht direkt an die Nonnen. Und wer rechnen kann, weiß, es müssen viele Bücher verkauft werden, damit das halbwegs einen Impact hat. Aber was denkst du denn in deinem Gefühl oder in deinen, was du bist ja ganz tief drinnen in dem Thema, wie wird das ausgehen?
Ich habe noch nie so ein vages Gefühl gehabt wie bei dieser Geschichte. Ich kann es nicht sagen. Für mich ist die Kirche oder das, was da in Rom passiert, hinter Polstertüren, einfach nicht einzuschätzen. Und auch nicht für die Leute, die sich besser auskennen als ich. Ich bin nicht sehr pessimistisch. Ich bin aber auch nicht sehr optimistisch, muss ich sagen. Ich kann aber sagen, was die Nonnen sich wünschen. Und das, glaube ich, ist etwas, das sich eigentlich jeder Mensch wünschen darf. Nämlich, dass endlich das Gespräch mit ihnen gesucht wird, dass ihre Ansprüche als legitim erachtet werden, dass ihre Bedürfnisse ernst genommen werden und dass sich ihr Ordensoberer bereit erklärt, eine gerechte und rechtskonforme Lösung herbeizuführen und nicht darauf schaut, dass er möglichst viel Verfügungsgewalt über sie hat, sondern dass auch wirklich ernst nimmt, was sie wollen. Das ist der Kern. Also, dass er aufhört, sie zu bevormunden, das sind erwachsene Frauen, die haben jahrzehntelang Kinder, Jugendliche angeleitet und ins Leben begleitet. Die haben eine Schule gemanagt, die haben Budgets verwaltet, die haben eine Buchhaltung gemacht, die sind völlig selbstständig gewesen. Die brauchen niemanden, der ihnen dauernd sagt, was gut und richtig ist. Das sind absolut selbstbestimmte, tolle Frauen. Die sind sehr arglos, sie sind nicht raffiniert, sie hätten sich vielleicht, sie hätten vielleicht früher sich denken sollen, besser, sie holen eine anwaltliche Meinung ein. Okay, aber das kann man auch verstehen, weil es für sie nie einen Grund gab, jemandem irgendwas zu unterstellen, eine nicht so lautere Absicht. Aber das wäre der schönste Ausgang dieser Geschichte.
Das stimmt, das wäre der schönste Ausgang. Und ich glaube, man, abgesehen davon, dass wahrscheinlich viele auch eine Mama, eine Oma haben, also man dieses Alter auch noch zu definieren im Sinne von, man ist so lange selbstbestimmt, solange einem auch die Umgebung das auch tun lässt und zugesteht. Und es geht nicht von Pension zu Hospiz und dazwischen soll man möglichst gar nicht mehr richtig existieren, weil man eh nur lästig ist und Gebrechen mehr werden. Das ist für mich halt auch eine Geschichte, die genau diese Lebensbejahung halt total ins Zentrum stellt. Und wir sind eine, weiß Gott, jugendfixierte Gesellschaft. Weiß Gott, haha, weiß ich nicht, ob er es weiß. Und das ist für mich auch so eine Geschichte, die eben eine andere Seite und eine andere Energie da einfach nochmal freisetzt. Und insofern würde ich mich auch für die Nonnen und für uns alle freuen, wenn es dazu käme, was sie sich wünschen. Liebe Edith, ich danke dir sehr für diesen Instinkt, den du da seit vielen Jahren auch auf viele andere Themen in dir hast, dass du diese Arbeit so zielgerichtet und trotz Unbillen und Gegenwind machst, das einmal als Journalistin. Und zum anderen danke ich dir für dieses schöne Buch und für diese schöne Geschichte, die wir alle, glaube ich, auch ganz gut brauchen können. Danke, dass du da warst.
Danke. Danke für die Einladung.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank. Ich poste euch das natürlich, wo man dieses Buch bestellen und kaufen kann, in die Shownotes und poste euch auch noch ein paar Links vom Dunkelkammer-Podcast dazu. Da könnt ihr dann verschiedene Episoden noch ein bisschen im Detail euch anhören. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.